So, schön, dass ihr da seid, dass wir jetzt miteinander auf Gottes Wort hören können. Und ich möchte mit euch jetzt eine neue Reihe beginnen durch den ersten Thessalonicher Brief. Ich bin da irgendwie drauf gestoßen und irgendwie hat mich das berührt und dann dachte ich, wow, darüber möchte ich auch predigen. Und das erste Thema, das erste Kapitel vom Thessalonicher Brief, dem ersten, das soll lauten, vom Nachfolger zum Vorbild. Und das hat mich schon immer beeindruckt, wenn Paulus über diese Gemeinde dort in Thessalonicha geschrieben hat. Und das möchten wir einfach jetzt mal miteinander lesen. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede. Wir danken alle Zeit für euch alle und gedenken euer in unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben und an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Brüder und Schwestern, von Gott geliebt, wir wissen, dass ihr erwählt seid. Denn unser Evangelium kam zu euch nicht allein im Wort, sondern auch in der Kraft und in dem Heiligen Geist und in großer Fülle. Ihr wisst ja, wie wir uns unter euch verhalten haben, um euretwillen. Und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn und habt das Wort aufgenommen in großer Bedrängnis mit Freuden im Heiligen Geist, sodass ihr ein Vorbild geworden seid für alle Gläubigen in Makedonien und Achaia. Denn von euch aus ist erschollen das Wort des Herrn, nicht allein in Makedonien und Achaia, sondern an allen Orten hat sich euer Glaube an Gott ausgebreitet, sodass es nicht nötig ist, dass wir darüber etwas sagen. Es geht nicht. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten, Jesus, der uns errettet hat von dem zukünftigen Zorn. 1. Thessalonicher 1. Also ich staune immer, wenn ich von Jesus im Leben von jemand anderen irgendwie sehe, wenn ich das wahrnehme, wenn die natürlich auch erzählen, aber wenn ich das auch sehen kann, dass Jesus im Leben eines anderen Menschen da ist, Wirklichkeit ist, wenn da etwas sichtbar wird, wie Jesus einen Menschen verändert, vielleicht auch im Laufe der Zeit, wie Jesus ihn geformt hat, wie da etwas neu geworden ist im Leben eines anderen Menschen. Und viele von uns lesen ja auch unwahrscheinlich gerne Lebensberichte, oder? Die gehen, glaube ich, so in den Verlagen immer ziemlich gut. Die Lebensberichte, die besonderen Erfahrungen, die Menschen mit Jesus gemacht haben. Nächstes Jahr werden wir wieder 2 Change-Abende haben, wo Leute aus ihrem Leben berichten werden, was Jesus Besonderes in ihrem Leben getan hat. Sie werden von Jesus erzählen. Und dann freuen wir uns jeden Monat auf Erlebt mit Gott, um das auch in unserem eigenen Leben zu sehen, dass dieser Glaube Realität ist, dass man wirklich etwas auch mit Jesus erleben kann. Was tut Jesus auch unter uns? Und Paulus, der lässt uns hier in das Leben dieser Gemeinde in Thessalonich reinschauen, was Gott dort gemacht hat, was Gott dort bewegt hat. Eigentlich ist das ja ein Brief für die Thessalonicher, aber am Ende vom Brief steht, dass unbedingt allen Brüdern und Schwestern das vorgelesen werden soll. Und von daher, denke ich, dürfen wir da auch reinschauen und das auch für uns persönlich nehmen, was wir dort lesen. Der Paulus, der ist ja eigentlich, als er diesen Brief schreibt, nicht dort, natürlich, sonst schreibt man keinen Brief, sondern der ist in Korinth. Und die Gemeinde in Korinth, wenn man da mal in das Gemeindeleben dort reinschaut, dann merkt man, das ist ja eine ganz andere Nummer. Mit vielen Problemen, mit vielen Versuchungen. Eigentlich eine Großstadt am Meer. Und da kam alles so zusammen an Kulturen. Aber auch dieser Brief an die Thessalonicher enthält auch Ermahnungen. So im Korintherbrief, da hört das ja gar nicht auf mit den Ermahnungen, aber hier gibt es das auch. Das heißt, das ist jetzt hier nicht die perfekte Gemeinde, wo alles stimmt, wo von vorne bis hinten alles in Ordnung ist. Es geht auch hier um Nachfolge Jesu, um Nachfolger Jesu, die unter der Hand Jesu und des Heiligen Geistes geformt worden sind. Das, was passiert in ihrem Leben, und darüber schreibt er. Und man merkt, dass das Evangelium, diese gute Nachricht von Jesus, im Leben dieser Menschen etwas ausgelöst hat. Die sind nicht einfach jetzt Christen geworden und haben sich dann hingesetzt und warten, wie ich das schon so manches Mal gesagt habe, dass wir dann abgeholt werden, wenn Jesus wiederkommt. Nee, da ist etwas neu geworden. Da hat sich etwas in Bewegung gesetzt in ihrem Leben. Es ist etwas ausgelöst worden. Nach der Begrüßung, nach der Begrüßungsformel, über die ich jetzt nichts sagen werde, und der Anrede, ist das erste Thema dieses Briefes das Gebet. Das steht ganz vorne dran. Wir danken Gott und wir gedenken euer und wir denken ohne Unterlass, heißt es hier am Anfang dieses Briefes. Wenn man von Erweckungen hört oder auch von aufbrechenden Gemeinden, dann ist meistens, also eigentlich immer, ist da das Thema Gebet. Immer auch ganz vorne dran. Das ist eine Gemeinde, die gebetet hat. Oder da sind Leute gewesen, die um Erweckung in ihrem Ort und in ihrer Gemeinde gebetet haben. Denen das wichtig war. Die haben sich zusammengehockt und haben gebetet. Eine Gruppe von Menschen. Und in diesem entfernten Korinth, wo diese drei sitzen, 300 Kilometer Luftlinie, da habe ich mich übrigens gefragt, wie lange dieser Brief wohl gedauert hat. So mit Zustellung am nächsten Tag war wohl schwierig, aber wenn der Esel nicht allzu stur war, hätte er das wahrscheinlich in einer Woche schaffen können, diesen Brief dahin zu bringen. Aber egal, nur am Rande. 300 Kilometer entfernt, da sitzen Paulus, Silvanus und Timotheus zusammen und beten. Und wenn die das hier sagen, dann gehe ich davon aus, dass die das auch gemacht haben. Die drei, denen war das wichtig, dass dort in Thessalonich etwas aufbricht, dass dort etwas geschieht, dass diese jungen Geschwister im Glauben wachsen, dass sie im Glauben geformt werden. Sie danken, sie gedenken an diese Nachfolger in Jesus dort in Thessalonich. Und ich selber will ja auch von Jesus geformt werden. Ich wünsche mir das, dass Jesus da irgendwas formt in meinem Leben. Auch im GLK sind wir gerade ganz viel am Überlegen miteinander, wie können wir geformt werden, auch als GLK und als Einzelne im GLK. Und ich wünsche mir auch, dass ich zu einem Vorbild werde für andere. Dass die nicht denken, boah, so wie der ist, so will ich gar nicht erst werden. Ich gehe lieber einen anderen Weg. Das wünsche ich mir nicht. Ich wünsche mir auch, dass die Menschen unserer Stadt hier anklopfen, weil sie uns kennengelernt haben und merken, boah, die haben was, das sind irgendwie Vorbilder, die hier anklopfen, an der Tür stehen und fragen, kann ich hier bei euch Hoffnung finden? Und dass sie dann Jesus bei uns finden. Das wünsche ich mir. Kann das sein, dass dieser schlichte Satz der drei Korinther da der Grund dafür ist, dass in Thessalonich diese Gemeinde so geformt wird? Dass diese Gemeinde so nah dran ist an Jesus durch den Heiligen Geist? Was wäre denn, wenn unsere Gemeinde auch durchzogen wäre, nicht organisiert, nicht jetzt bilden wir Dreierteams, aber wenn das so wäre, dass sich Dreierteams einfach bilden in unserer Gemeinde, können auch vier sein oder zwei, die beten. Die beten, dass Gottes Geist uns formt und wir zu Vorbildern für die Menschen in unserer Stadt werden. Was wäre das? Nicht organisiert, kein Programm daraus machen, sondern da, wo es passiert, und vielleicht passiert es schon und ich weiß es gar nicht, wäre cool. Aber was wäre, wenn das passieren würde? Wenn Gott unser Herz davon berühren würde, dann steht als nächstes etwas da über das Werk im Glauben, Arbeit in der Liebe und die Geduld in der Hoffnung. Da möchte ich erst am Ende ganz kurz noch nachdenken. Mehr über das, was hier danach noch beschrieben wird, was in Thessalonich geschehen ist. Da heißt es, dass die Nachricht von Jesus zu ihnen kam, im Wort, dann auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Fülle, was eigentlich Gewissheit bedeutet. Luther hat Fülle übersetzt, aber eigentlich bedeutet dieses Wort Gewissheit. Also zur Verkündigung kommt jetzt die Kraft des Heiligen Geistes und dann auch Verkündiger, die selber glauben, was sie da sagen, in einer ganz großen, tiefen Gewissheit verkündigen, dass das von Gott ist, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und zweimal betont Paulus hier, dass dies alles im Heiligen Geist geschieht. Das ist mir hier besonders aufgefallen. Zweimal sagt er, das geschieht im Heiligen Geist, was dort in Thessalonich geschieht. Und in Kraft und Heiliger Geist, das ist hier zusammenzusehen. Und in dieser Kraft des Heiligen Geistes, darin sind die Thessalonicher zu Menschen geworden, die Nachfolger Jesu geworden sind. Das waren wohl nicht die gestylten Programme. Und das möchte ich hier auch nochmal besonders betonen. Paulus sagt hier nicht, oh, ihr habt so wunderbare, faszinierende, berührende Gottesdienste und was da alles passiert in diesen Gottesdiensten. Oder ihr habt so tolle Veranstaltungen dort gemacht. Und deswegen ist das jetzt passiert und er lobt sie, macht mehr Veranstaltungen. Er sagt auch nicht, da sind wahnsinns tolle Argumente ausgetauscht worden, die die Leute in eurer Stadt und euch selber auch so überzeugt haben, dass sie sagen, ja, da, also 100%, das muss ich jetzt auch glauben. Nee, er sagt, in der Kraft des Heiligen Geistes, das Wort wurde gesagt, die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann waren da Leute, die das selber geglaubt haben, was sie dort verkündigt haben. Mit Vollmacht und Überzeugung weitergegeben. Ich denke dann eben oft an die Veranstaltungen, die wir planen. Wir sagen, die müssen gut sein. Da muss dann alles geschehen in diesen Veranstaltungen. Da muss jetzt wirklich etwas geschehen, dass Leute zum Glauben kommen. Und es gab ja die Zeiten von Billy Graham. Es gab die Zeiten der Zeltmissionen. Es gab die Zeiten vom Prochrist. Und da ist das ja auch geschehen, dass solche Großveranstaltungen und auch kleine Veranstaltungen Menschen wirklich so bewegt haben, dass sie nach so einer Predigt gesagt haben, jetzt bin ich dabei. Aber heute merken wir, dass wir die Leute da gar nicht mehr hinkriegen, auch in solche Veranstaltungen, auch manchmal ja auch ins Christuszentrum hier, dass wir das da nicht schaffen, Leute in solch einen Raum hineinzukriegen oder einzuladen. Paulus, der war ja bei den Leuten. Als er kam in eine Stadt, da ging er zum Beispiel zum Marktplatz und kam dort mit den Leuten ins Gespräch. Dann ging er so hin. Dann die Juden, wusste er, die kann ich am besten in der Synagoge finden und treffen. Und dann ging er in die Synagoge und hat mit denen dort gesprochen. Oder ich habe gefunden, er ging einmal vor die Stadttore an den Fluss, weil er wusste, da sind ein paar Leute und hat mit denen gesprochen. Und das ist meine Frage, wo können wir Menschen Jesus bezeugen? Hier können wir hier machen, wir können hier viele Predigten halten, viele Veranstaltungen machen und das ist sicherlich ein Baustein davon. Aber wo können wir da, wo die Menschen sind, Jesus bezeugen? Nicht als Verteidiger des Glaubens, nicht als die Erklärbären, die alles wissen und immer Antworten haben auf alle Fragen, sondern was hat Jesus in meinem Leben geformt? Boah, wenn ich jetzt ganz spontan, müsst ihr jetzt nicht, aber wenn ihr das müsstet, ganz spontan mal sagen müsstet, was hat Jesus in meinem Leben geformt? Ja, aber was wäre, wenn wir so zu den Menschen gehen? Was hat Jesus in meinem Leben geformt? Was ist neu geworden in meinem Leben? Was bedeutet mir Jesus? Das ist die eine Seite. Die andere Seite, das ist diese Kraft des Heiligen Geistes. Und ich habe, vielleicht ist euch das schon mal aufgefallen, dass ich das öfters formuliert habe, Menschen brauchen eine Begegnung durch den Heiligen Geist mit Jesus. Da kann ich noch so viel erklären und noch so viel sagen. Sie brauchen diese Begegnung mit Jesus. Und das ist mir besonders wichtig, wenn ich mit Muslimen zu tun habe. Oh, da kann man erklären und machen und die haben viele Gegenargumente und irgendwann mag keiner mehr. Nein, sie brauchen eine Begegnung mit Jesus und das ist nicht nur bei Muslimen so. Dass wir mehr mit dem Heiligen Geist rechnen, dass er sich offenbart, besser gesagt, dass er Jesus offenbart im Leben von Menschen und weniger auf unsere Perfektion oder auch auf unsere Veranstaltungen hoffen, die wir ja einfach auch in der heutigen Zeit sehr gut organisieren können, sondern ihn bitten, kraftvoll zu wirken durch dieses Zeugnis, das wir geben. Und das ist wohl in Thessalonich passiert. Aber es ist dort noch etwas passiert, nämlich Bedrängnis. Es gab Widerstand, wie wir das in der Apostelgeschichte lesen können. Und bei Widerstand, da knicke ich in der Regel gerne ein. Ich bin ruhig, ich nehme mich zurück, habe auch Angst. Und ja, Widerstand, das mag ich nicht so gerne. Wer mag das auch? Aber wenn wir die Kirchengeschichte ansehen, wenn Jesus in der Bedrängnis bezeugt wird, da wächst das Reich Gottes. Wir haben ja die großen Bedrängnisse noch nicht hier unter uns, aber natürlich im Kleinen. Wir haben die Widerstände, wenn wir mit Leuten ins Gespräch kommen, die uns dann vielleicht auch zu Boden reden mit ihren Argumenten oder sonst irgendwas. Wir haben das ja. Aber da trotzdem zu bezeugen, das ist mein Herr. Er hat mir Leben gegeben und er hat mein Leben geformt. Wenn wir Jesus bezeugen, werden Leute Stellung beziehen. Sie werden das tun. Die einen werden ihr Herz in der Kraft des Heiligen Geistes öffnen und die anderen werden in der Kraft des Satans ihr Herz verschließen. Das wird so sein. Das ist bitter, das tut weh, das bei einem Menschen zu sehen, dass er sich so verschließt. Aber es wird so sein. Und wir lesen hier von Menschen, die in einer großen Freude das angenommen haben, was sie gehört haben. Sie haben ihr Herz geöffnet. Und noch einmal, das alles ist geschehen in der Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, auch nur dann ist das wirklich echt. Dann geht es in die Tiefe, wenn der Heilige Geist einen Menschen so berührt, dass er gar nicht mehr anders kann, als Jesus nachzufolgen. Und es reicht nicht, diesen Saal zu füllen oder Menschen dann auch zu Mitarbeitern zu machen. Im Heiligen Geist soll eine neue Geburt, ein wirklich neues Leben soll dort geschenkt werden, entstehen, dass Menschen zu Nachfolgern Jesu werden. Kleiner Gedanke hier noch zu Paulus, der sagt doch da, und ihr seid unsere Nachfolger geworden und die des Herrn. Also irgendwie hätte ich mir gewünscht, das andersrum zu sagen und nicht, ihr seid unsere Nachfolger geworden. Sagt er hier aber, hier setzt Paulus sich nicht an die Stelle von Christus, dass er jetzt so sagt, ja, ich bin jetzt hier derjenige, mir müsst ihr nachfolgen und dann kommt Christus dann auch noch. Sondern sie haben diesen Menschen dort in Thessalonich etwas vorgelebt und sie haben hier verstanden, das ist übergesprungen. Und diese Leute sind zu Nachahmern geworden. Nachfolger sollen wir von Jesus sein. Aber sie haben in Paulus hier ein Vorbild gehabt und in den anderen Mitarbeitern und sie sind dem hinterhergegangen und sind dann auch zu Christus gekommen. Die Thessalonicher haben an diesem Team gesehen, wie Nachfolge funktioniert, wie Nachfolge geht. Sie haben das dann zu ihrem eigenen Leben gemacht und werden dann selbst auch wieder zu Vorbildern in der ganzen Region, in der sie das gelebt haben, was sie gelernt haben und was der Heilige Geist in ihrem Leben bewirkt hat. Durch ihr Vorbild erziehen Paulus und sein Team die Thessalonicher zu Nachfolgern, damit auch sie wieder zu Vorbildern werden. Und ich habe hier so gedacht bei diesem Text, Paulus gibt uns hier ein wunderbares Bild von Mission und auch von Gemeinde. Wie Gemeinde funktionieren kann, laufen kann, wie da etwas bewegt werden kann. Von Nachfolger Jesu werden und dann Nachfolger Jesu sein, um dann selbst Vorbild zu sein. Und er gibt noch einen Hinweis darauf, was dort passiert ist in der Gemeinde. Die haben ihre Götzen losgelassen. Das hat mich auch noch mal sehr bewegt hier. Das ist so deutlich hier geschrieben worden, sie haben ihre Götzen losgelassen. Bei ihnen hieß das, diese kleinen Hausaltäre, die sie alle irgendwo wahrscheinlich hatten, die haben die geräumt, die haben diese Sachen weggeschmissen, keinen Besuch mehr in den Tempeln, um dort anzubeten. Nein, alles wurde aufgeräumt. Und das ist sicherlich nicht unbemerkt geblieben, wenn zum Beispiel im Müll plötzlich so ein Götze lag oder sowas und die Nachbarn sich gefragt haben, was ist hier? Du schmeißt deinen Gott in den Müll. Das kann doch nicht sein. Sie haben das wahrgenommen und das hat sicherlich zu Diskussionen geführt, dass sie so konsequent das Alte loslassen und sich davon trennen und das Neue gehen, den neuen Weg gehen. wenn wir plötzlich nicht mehr tun, was alle tun und was so zu den Grundfesten unserer Gesellschaft irgendwie dazugehört, dann hat das Auswirkungen. Das wird wahrgenommen. Ein anderer Umgang mit Medien, mit dem Smartphone, mit Soft- und harten Drogen, mit gesellschaftlichen Strömungen, wenn sich unsere Sprache verändert, wenn sich unsere Themen verändern, wenn sich unser Umgang miteinander verändert und. Und plötzlich Jesus durch alles in unserem Leben hindurch scheint. Das bleibt nicht unbemerkt, wenn das geschieht. Da ist was passiert in Thessalonich. Da ist eine ganz wunderbare, eine tolle Geschichte passiert. Ein faszinierendes Wirken des Heiligen Geistes haben diese Menschen dort erlebt. So wie wir über die Lebensberichte der anderen staunen. Na, das war, ging euch doch wahrscheinlich eben auch so, als ihr die Berichte gehört habt, dass das irgendwie ein Staunen ausgelöst hat. Boah, was hat Jesus da getan? Und wie konkret? Könnte das auch in deinem Leben passieren? Genau das, was immer bei den anderen passiert, so Großes und Schönes, könnte das nicht auch in deinem Leben passieren? Wir sagen ja, wir glauben an Jesus. Und der Glaube der Thessalonicher wird hier so hoch gelobt. Aber was heißt denn das? Dieser Glaube. Sicher erst einmal, wir glauben, dass Jesus unser Retter ist. Das heben wir ganz hoch. Wir glauben, dass Jesus unser Messias ist, unser Retter ist, unser Heiland oder wie wir es auch sagen wollen, ganz, ganz hoch. Und wir sind Nachfolger geworden. Wir sind jetzt Christen. Aber das heißt auch, wir glauben, dass Jesus unser Leben neu formt und verändert. Wir glauben das, dass Jesus das in meinem Leben, in deinem Leben tun will und auch tut. Er will formen. Sein Werk, das er in uns begonnen hat, das wird er auch vollenden. Vielleicht kennt ihr diesen Vers. Ich habe den immer so verstanden. Ja, ich bin Christ geworden und so bringt er mich jetzt auch in den Himmel. Ja, aber dazwischen passiert noch was. Dazwischen passiert noch was. Dieses Werk, das er angefangen hat, dass ich Jesus ähnlicher werde, dass ich geformt werde, dass mein Leben umgekrempelt wird, das soll dazwischen geschehen. Und das ist auch das. Daran glaube ich, dass Jesus das tun will. Kannst du das glauben? Dass Jesus das sogar in deinem Leben schafft? Oder immer nur bei den anderen, von denen wir die wunderbaren Zeugnisse hören? Schafft Jesus das auch in deinem Leben, diese harten Krusten zu durchbrechen? Und das, was sich so eingeschliffen hat und so tief sitzt in uns, schafft er das? Wo sollte in deinem Leben, in meinem Leben Formung, Veränderung geschehen? Kannst du vertrauen, dass Jesus das schafft? Letzter kurzer Gedanke. Wo ging die Reise hin in Thessalonich? Nee, das ist noch später. Da heißt es Werk im Glauben. So wie sie ihr Leben leben, ist vom Vertrauen in Jesus geprägt. Sie setzen ihr ganzes Leben in Beziehung zu Jesus. Sie sind eigentlich zu so einem Klumpenton auf der Töpferscheibe des Heiligen Geistes geworden. Bild auch aus dem Alten Testament. Da sind sie drauf und jetzt wird geformt. Jetzt wird etwas verändert. Und die drei in Korinth staunen, was Gott durch seinen Geist in Thessalonich formt. Dann die Bemühungen in der Liebe, hieß es dort am Anfang. Kann ich eigentlich auch nochmal hinmachen. Die Bemühungen in der Liebe. Das ist kein Muss, was sie dort tun. Wir müssen jetzt ja als Christen so leben und wir müssen das jetzt ja so machen, weil das steht ja in der Bibel. Kein Muss, sondern ein Herz von Liebe, das sie antreibt, jetzt Jesus nachzufolgen und das zu leben, was das Wort Gottes sagt. Und dann geduldig in der Hoffnung auf Jesus. Jesus wird zur richtigen Zeit das Richtige tun. Wir warten, wir harren auf Jesus. Jetzt einige Herausforderungen, die ich euch mitgeben möchte. Dreier Teams, die um Aufbruch durch Gottes Geist beten. Ich lasse es einfach mal so stehen. Mal sehen, was passiert. Dreier Teams, die um Aufbruch durch Gottes Geist beten. Bezeugen, was Jesus in unserem Leben geformt hat. Da, wo wir sind, das hat Jesus in meinem Leben gemacht. Unsere Götzen loslassen. Vertrauen, dass Jesus auch mein Leben formen kann. Auch da, wo mein Glaube an Grenzen kommt. Ich möchte beten. Lieber Herr, boah, was du da gemacht hast in Thessalonich, wir können da ja nicht reingucken und wir wissen ja nicht, wie das wirklich dann aussah. Aber durch diese Worte ist das sehr, sehr ermutigend, dass du dort Menschen so geformt hast, dass das so eine Wirkung hatte in die ganze Region. Vielen Dank für dieses Beispiel. Und ich denke mal, dass du nicht nur sagst, boah, die waren voll gut, die waren super da in Thessalonich, aber eher, naja, dafür reicht es jetzt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass du das so sagst. Ich glaube, dass du das genauso auch in uns wirken willst, dass du mit aller Kraft, durch deinen Geist, da die Möglichkeiten hast, das zu tun. Herr, forme uns. Amen.